Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge von By a Lady, zusammen mit mir, Britt-Marie, und natürlich auch wieder mit Lara.
Nicht mit Grusel-Lara? Ich meine, es ist die Halloween-Folge.
Na gut, dann mit Grusel-Mir und Grusel-Dir.
Grusel-Mir und Dir, oh Gott.
Ja, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Dies ist eine super Sonderfolge für unser Netzwerk, die besten Podcasts der Welt, dbp.dw. Und zwar hört ihr ja immer am Anfang unserer Folgen ein, dieser Podcast ist Teil des Netzwerks dbp.dw. Und wir haben sehr viel Spaß im Netzwerk und auch mit den anderen Podcasts. Und da wurde zum Thema gemacht, ja Mensch, jetzt ist bald Halloween, vielleicht sollten wir versuchen, durch alle Podcasts hinweg eine Halloween-Episode zu machen. Hm. Und wir so, Jane Austen und Halloween? Okay. Aber dann fiel uns ein, ja, es gibt doch den Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Und ich finde, Zombies, das ist doch ein klassisches Halloween-Thema. Monster, Werwölfe, Vampire, da können wir alles nicht mit dienen, aber mit Zombies können wir dienen.
Aber auch nur und, mit Zombies und Seeungeheuer, weil der nicht das
ist. Richtig, und Seeungeheuern, genau. Aber das ist das weniger Bekannte gewesen und Zombies ja. Ist dann doch irgendwie mehr Halloweenisch als Seeungeheuer. Mhm. Ja, und deswegen widmen wir uns also heute in dieser Spezialsonderfolge dem Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Dem Ganzen zugrunde liegt ein Buch, von Seth Graham Smith mit gleichem Titel, Stolz und Vorurteil und Zombies, das 2009 erschienen ist. Das Ganze ist eine Parodie oder wird als Parodie auf Stolz und Vorurteil verkauft. Es ist also eine Mischung aus Horrorkomödie mit natürlich Zombies, Horrorelementen und postapokalyptischem Weltuntergangsszenario. Und das Ganze wird schön einmal zusammengemischt alles und dann aufs Papier gezaubert und dann kam eben raus Stolz und Vorurteil und Zombies. Mhm. Und damals war das lustigerweise so, dass der Verlag, für den Graham Smith geschrieben hatte, gesagt hat, oh, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee ist, das zu publizieren. Wir wollen uns die Jane Austen-Fans nicht zum Feind machen. Mhm. Sehr gut übrigens, die wissen, wie man sich nicht zum Feind machen sollte. Und dann haben sie doch entschieden, es dann zu publizieren. Und lustigerweise ist es innerhalb der ersten Woche sofort auf Platz 3 der New York Times Bestsellerlisten hochgeschnallt. Also das ist ja ein amerikanisches Original. Und hat sich also echt verkauft wie geschnitten Brot. Mhm. Und ist mittlerweile auch über 1 Million Mal verkauft worden und in 20 Sprachen übersetzt. Also war super, super erfolgreich. Mhm. Und hat dann auch gleich nach sich gezogen eine Comic-Version des Buches und tatsächlich auch relativ nah dran einen Prequel-Roman, der hieß Pride and Prejudice and Zombies Dawn of the Dreadfuls, Aufstieg der lebenden Toten. Und das ist quasi Band 1, also ein Prequel. Und als Band 2 kommt dann eben von Graham Smith Pride and Prejudice and Zombies. Und interessanterweise wurde eben dieses Prequel nicht von Graham Smith geschrieben, sondern von einem anderen Autor, nämlich Steve Hockensmith. Mhm. Und Steve Hockensmith hat dann tatsächlich auch noch einen Teil 3 geschrieben mit dem Titel Dreadfully Ever After, also so ein bisschen Cinderella-mäßig. Und das heißt, diese ganze Pride and Prejudice and Zombie-Geschichte besteht jetzt quasi aus 3 Büchern, nämlich Pride and Prejudice and Zombies Dawn of the Dreadfuls von Hockensmith, dann Pride and Prejudice and Zombies, das eigentliche Original von Graham Smith und dann Pride and Prejudice and Zombies Dreadfully Ever After wieder von Hockensmith. Das heißt, wenn man jetzt auf die Suche geht, Amazon oder Google oder so, dann spuckt es einem im Grunde immer 3 Bücher raus. Und Frightened Pictures and Zombies, wie gesagt, hat sich wahnsinnig gut verkauft. Und deswegen ist es auch so, dass da relativ schnell im Gespräch war, einen Film draus zu machen und eben das Buch zu verfilmen. Und genau das ist dann auch passiert. 2016 hatte der Film in USA Premiere, im Januar 2016 und im Februar dann später in britischen Kinos und schließlich dann im Juni gleichen Jahres kam er dann in die deutschen Kinos. Das ging alles relativ zügig aufeinander. Der Film ist 107 Minuten lang, also eigentlich eine ganz nette Länge und ist aber tatsächlich FSK 16. Also es kommt klar, es kommen Zombies drin vor und Gesichter fallen weg und Maden kriechen aus Nasenlöchern und Blut irgendwie spritzt in alle Richtungen. Also es ist ein Zombie-Film, da kann man nicht drum rumreden. Wobei ich ja finde, dass die Spezialeffekte so ein bisschen sehr CGI-ig sind. Aber da können wir ja, wenn wir über den Inhalt reden, vielleicht gerade noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Und interessant. Oder was heißt interessant, aber anzumerken ist hier vielleicht, dass dieser Film eine Entwicklungshölle hinter sich gebracht hat, kann man wirklich so sagen. Also das ging haben hin sie auch, und das her.
Das haben sie auch bei Wikipedia so wortwörtlich reingeschrieben.
Richtig, das habe ich auch 1:1 wortwörtlich, ich zitiere, von Wikipedia übernommen. Und das Ganze, wenn man sich da ins Detail einlesen möchte, dann würde ich sagen, dann geht's zu Wikipedia. Aber ich kann zumindest grob ein bisschen zusammenfassen. Also es fing damit an, dass es hieß, ja, die Hauptrolle soll Natalie Portman spielen. Das ist die Schauspielerin, die meisten, glaube ich, tatsächlich aus Star Wars kennen oder vielleicht aus Black Swan. Also das war auch, glaube ich, ihre zweite erfolgreichste Rolle. Und alle so, oh, Natalie Portman, also ein echter Hollywood-Name, weißt du? Also das ist ja nicht irgendwie nur so ein bisschen Trash-Acting, C- oder D-Klasse, sondern das ist ja wirklich A-Lister Hollywood. Und dann dachte man sich, okay, also wenn sie da involviert ist, dann ist es eine Sache gut und schön. Und dann hieß es auch, sie produziert, also sie war da in dem ganzen Projekt wirklich investiert und verhaftet. Und dann war es aber tatsächlich so, dass sie nach kurzer Zeit abgesprungen ist für die Hauptrolle, aber immer noch weiter das Ganze produziert hat. Und das Ganze wurde von Lionsgate, also in Zusammenarbeit mit Lionsgate finanziert und vertrieben, die wiederum dann als Regisseur David Russell engagiert haben, der ebenfalls auch sehr bekannt ist, auch ein A-Lister-Name in Hollywood. Er hat unter anderem gemacht The Fighter, Silver Linings Playbook und American Hustle. Und mit Silver Linings Playbook gab es ja auch dann einen Oscar für die Hauptdarsteller. Also der hat da schon ein bisschen was zu sagen. Der ist aber dann leider im Vorfeld auch relativ kurz nachdem Natalie Portman weggegangen ist, von dem Projekt weggegangen. Und dann ging tatsächlich ein lustiges Ringelreihe los mit wer wird der neue Regisseur und wer wird die neue Hauptrolle übernehmen. Und das ging dann hin und her. Also dann wurde Mike White engagiert, der ist dann wieder gegangen nach kurzer Zeit. Dann wurde Craig Gillespie als Regisseur engagiert, den man vielleicht von Cruella kennt, jetzt gerade mit Disney oder iTonya, auch für einen Oscar nominiert. Der ist aber der hat dann jemanden Neues angestellt, der das Buch umschreiben sollte. Dann ist er aber nach 3 Monaten wieder gegangen. Dann wurde ein neuer Schreiber engagiert. Dann waren verschiedene Leute für die Hauptrolle im Gespräch. Wirklich von Jennifer Aniston hin zu irgendwie allen möglichen anderen weiblichen Hollywood-Stars. Dann hieß es irgendwie Brad Pitt und Rowan Atkinson auch. Also alles Mögliche. Wirklich Kuriose wurde da genannt. Und das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, nachdem ich gelesen habe, wie es da so abging im Vorfeld, so ein bisschen so ein Buch, das irgendwie, glaube ich, fast über jeden Schreibtisch jedes bekannten Schauspielers und jeder bekannten irgendwie Regisseurin gegangen ist. Und am Ende lief das Ganze dann hinaus darauf, dass Lily James die weibliche Hauptrolle, nämlich natürlich Elizabeth Bennet bekommen hat. Die kennt man tatsächlich, also wenn von nichts anderem, Downton Abbey auf jeden Fall. Also als Period Piece Fans würde man das, glaube ich, kennen. In Mamma Mia hat sie die Hauptrolle gespielt, in Baby Driver, in Cinderella. Also sie hat schon einiges in Hollywood gemacht. Ich denke, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man auch genau, wer sie ist.
Ja, ja. Und ich glaube, mittlerweile ist sie auch um einiges berühmter als damals noch.
Ja, also ich glaube damals, das war damals kurz bevor sie für Disney Cinderella gemacht hat. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein Mini-Durchbruch. Und wie gesagt, in Mamma Mia vor allen Dingen hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, daher kennen sie auch wirklich viele, wenn sie sie nicht tatsächlich von Downton Abbey kennen. Mhm. Das heißt, sie hat die Rolle übernommen, die Hauptrolle der Elizabeth Bennet. Mhm. Und die Hauptrolle, die männliche Hauptrolle, also Mr. Darcy, die hatte Sam Riley. Und da muss ich sagen, wer? Also ich kannte ihn tatsächlich bis zu diesem Film nicht. Kanntest du ihn?
Ich überlege gerade, ich glaube...
Also er hat so ein paar Sachen gemacht, aber auch nichts davon sagte mir wirklich was, muss ich ganz ehrlich sagen. Also lustigerweise war er in der einen oder anderen deutschen Produktion mit dabei, aber in kleineren Rollen. Aber sonst war da nichts dabei, was mich irgendwie... Ja, also Maleficent hat er wohl gemacht, ja gut, und ja.
Ja, der ist tatsächlich jetzt nicht... Ach, der ist mit Alexandra Maria Lara verheiratet.
Ja, ich vermute, das ist auch, warum er... da in der einen oder anderen deutschen Produktion mal aufgetaucht ist. Aber ja, der sagte mir wirklich gar nichts. Und der spielt Darcy und ich will ja nichts darüber sagen, dass ich sehr auf das Äußerliche bedacht wäre, aber er spricht halt überhaupt so gar nicht meiner Vorstellung von Darcy, was das Optische angeht. Mhm. Naja, also er spielt
aber die Hauptrolle. Also ich kann mir nachher reden, aber ich finde, die meisten Schauspieler sowieso überhaupt nicht passend für die Rollen.
Okay. Ja gut, und dann ging das eben hin und her und wie gesagt, am Ende sind wir bei Lily James gelandet und als Regisseur wurde dann am Ende Burr Steers verpflichtet, der hauptsächlich durch Fernsehregie bekannt geworden ist. Also die ein oder andere Serie hat er Regie geführt, aber er hatte wohl auch zwei Filme unter seinem Gürtel, die ein bisschen bekannter waren, nämlich unter anderem Igby und 17 Again, wobei ich tatsächlich selbst nur 17 Again kannte, also so eine Teenie-Komödie, so eine Hollywood-Teenie-Komödie. Ja, und darauf lief das dann hinaus, also Regie Burr Steers und Hauptdarstellerin Lily James, ich glaube, das waren so die zwei großen Namen, mit denen gelockt werden konnte. Mhm. Und dann hatte der Film tatsächlich ein paar sehr, ich sage jetzt mal, für mich witzige Taglines, also solche Sätze, die man rausschmeißt irgendwie, die den Film den Leuten schmackhaft machen sollte. Mhm. Also natürlich der Klassiker, wir haben ja im Original Pride and Prejudice, im Original Stolz und Vorurteil, am Anfang ja dieses ganz, ganz bekannte Zitat von der Mutter, die halt sagt, es ist, it is a truth universally acknowledged that a man in possession und so weiter und so fort. Und daraus machten sie dann im Original, also im Zombie-Original, it is a truth universally acknowledged that a zombie in possession of brains must be in want of more brains. Also sprich, statt dass ein Mann eine Frau sucht, sucht hier ein Zombie einfach noch mehr Gehirn zum Fressen. Mhm. Und dann waren da aber so ein paar schöne Sachen dabei, wie, fand ich sehr schön, slay with pride, kill with prejudice. Also das war ich ein sehr, sehr schön, hat einer sich schön ausgedacht. Oder, to survive 19th century England, they'll need beauty, wealth and a killer instinct. Ja, also so ein bisschen, man merkt, wie hier so versucht wird, so ein Crossover zu machen zwischen, ja, irgendwie badass, killer Ladies und der Regency Society, Regency Gesellschaft, was ja natürlich auch so den Witz ausmacht. Also dieses steife, britische, noch ein bisschen Tee, noch ein kleines Kartenspiel und dann kommen da eben die Zombies dazwischen, denen irgendwie schon die Maden aus dem Gesicht kriechen und sagen, wow, hier bin ich. Also das ist ja eigentlich das, was auch diesen Witz so ein bisschen ausmacht an dieser ganzen Geschichte. Und insgesamt war es dann aber so, dass der Film gefloppt ist. Er hat um die 28 Millionen gekostet, aber nur 16 Millionen insgesamt weltweit eingespielt. Mhm. Und du hattest gesagt, du warst einer von denen, die zu den 16 Millionen beigetragen hat, weil du hast es im Kino gesehen damals, oder?
Ja, genau. Ich habe gestern auch was bezahlt, um ihn zu mieten, hast du so gesehen, ja. Ich habe ihn im Kino gesehen und ja.
Hattest du, ich hatte nämlich dann in den Tiefen quasi meiner Regency Period Piece Kiste gekramt und habe festgestellt, ich hatte das Video da, aber nur auf Deutsch. Du hast es jetzt geschaut auf Amazon oder wo?
Ja, ich habe es jetzt nochmal auf Englisch geguckt, genau. Ich glaub,
und du hast es auf Englisch gesehen, okay. Also sagen wir es mal so, wir haben ja kein Geheimnis daraus gemacht, schon in der letzten Folge, dass uns der Film beiden nicht so wahnsinnig gefallen hat, beziehungsweise, dass wir ihn beide eigentlich nicht so gut fanden. Aber ich sage dir Folgendes. Ich hatte ja ursprünglich geplant, ihn auf Englisch zu schauen, aber weil ich für Englisch hätte nochmal extra bezahlen müssen, habe ich ihn dann in der Version geguckt, in der ich ihn da hatte, nämlich auf Deutsch. Und das macht ihn leider nicht wirklich besser. Also diese Deutsch-Synchro, die hat mir echt wehgetan. Ich glaube, dass die im Original sogar noch ein bisschen weniger hölzern spielen, als sie das in der deutschen Synchro machen. Weil die deutsche Synchro, die war wirklich schrecklich. Also ich dachte nur, es darf ja wohl nicht wahr sein. Also es hat alles noch viel, viel hölzerner gemacht, als es das in Wirklichkeit ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch den Film anschaut, dann doch bitte im Original.
Ich würde ihn gar nicht empfehlen, anzuschauen, aber okay.
Doch, ich finde, man kann ihn schon gucken, aber unter Einschränkungen. Aber welche Einschränkungen können wir dann gleich noch ein bisschen genauer erzählen?
Also was man vielleicht noch sagen sollte bei Cast and Crew, die waren damals noch nicht so bekannt, aber der 13. Doktor war dabei.
Richtig, Matt Smith hat mitgespielt als Mr. Collins, ja, finde ich, hat auch sehr gut gespielt, ja.
Ich fand ihn eine komplette Fehlbesetzung. Okay.
Ich fand ihn super, weil diese Figur halt ja wirklich eine Parodie ist auf den Mr. Collins im Buch.
Ja, deswegen, klar, aber Mr. Collins im Buch ist schon eine Parodie. Also dementsprechend.
Ja, aber das halt war nochmal, das war noch, hatte nochmal eine andere. Genau. Ja, das hatte nochmal eine komplett andere Konnotation. Ich fand eigentlich, er war noch einer der besten im Film. Spannend, dann werden wir gleich einiges zu diskutieren haben.
Und wer auch noch dabei war Lena Headey. Wenn man Game of Thrones Fan ist, könnte man sie als Queen Cersei kennen.
Ja.
Die Lady de Burgh gespielt hat.
Ja, und hat nicht auch Suki Waterhouse in Game of Thrones mitgespielt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ich bin kein Game of Thrones-Gucker, keine Ahnung.
Also Suki Waterhouse war auch mit dabei, aber ich glaube, wen man vielleicht noch kennen könnte, wenn man so ein bisschen sich im britischen Fernsehen bewegt, ist Sally Phillips. Die hat Mrs. Bennet gespielt, die ist sehr bekannt. Also ich kenne sie, sie hat in verschiedenen Dingen mitgespielt, unter anderem auch eine kleine Rolle in Bridget Jones als eine der Freundinnen. Aber ich kenne sie tatsächlich vor allen Dingen aus Miranda. Da hat sie auch eine der unliebsamen ehemaligen Schulkameradinnen von Miranda gespielt. Also die ist recht bekannt im britischen Fernsehen.
Und dann Mr. Bingley wurde noch gespielt von Douglas Bove, der ist mittlerweile auch ein bisschen bekannter als glaube ich damals.
Ja, und auch Charles Dance, der Mr. Bennet gespielt hat, auch den kennt man. Also vielleicht jetzt, ich denke...
Das ist auch in Game of Thrones, oder? Ja, ne?
Vielleicht. Soll ich das unpopuläre Geständnis machen, dass ich Game of Thrones bis heute nicht gesehen habe? Shame on me.
Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, der Rest soll man
ja mal genau. Bisschen, ich habe genau, ich auch
vor der Couch aufzustehen. So. Aber
ja, also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und fand es dann so langweilig, dass ich abgeschaltet habe. Und jetzt hat mir, glaube ich, Gott und die Welt haben mir dann erzählt, dass man unbedingt, ab Mitte erster Staffel fängt es an gut zu werden, ab zweiter Staffel ist es super. Und ich immer nur so, ja, aber bis ich da hinkomme, muss ich erst mal 6 Folgen geschaut haben. Also ich habe dann mir vorgenommen, nachdem jetzt Game of Thrones dann wirklich zu Ende ist, dass ich einmal komplett durchgucken kann, weil jetzt ist ja alles sozusagen da. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, glaube ich, einige der großen Spoiler zu vermeiden. Einige Spoiler ließen sich nicht vermeiden. Also das war dann wirklich in aller Munde. Das ging gar nicht, da irgendwie drum rumzukommen. Aber ich glaube, das meiste ist tatsächlich am Ende für mich auch überraschend. Das heißt, irgendwann in meinem Leben, in einer langen, langen Feriennacht oder so, oder in einer langen Ferienzeit, werde ich mich dann hinsetzen und werde, glaube ich, alle Staffeln Game of Thrones mal am Stück gucken. Aber ja, also noch ist die Zeit nicht gekommen. Ja, also das ist so ein bisschen Besetzung, genau richtig. Ich denke auch, lustigerweise Lena Headey, die ja Lady Catherine de Bourgh spielt, hat insgesamt irgendwie nur 6 Minuten Filmzeit. Also sie taucht kurz in der Rückblende auf am Anfang und dann hat sie irgendwie 2 oder 3 Szenen im Film, also wirklich nur ganz, ganz kurz und kriegt aber, glaube ich, fast die meiste Kohle. Also das hat sie einen guten Deal gemacht mit den
Leuten vom Film. Achtung, ab hier Spoiler.
Ja, also was ist denn die Prämisse von... Stolz und Vorurteil und Zombies. Die Prämisse ist, wir bewegen uns im Regency England, jawohl, aber es gibt Zombies. Und zwar, was ich hier schon mal sehr schön finde ist, und das ist etwas, was sich durch den Film komplett durchzieht, dass man immer wieder kleine Querverweise für Austen-Fans im Film drin hat, die mit Stolz und Vorurteil direkt nichts zu tun haben, aber mit Jane Austen. Denn am Anfang des Filmes haben wir eine ganz markante Szene, die so ein bisschen in das Universum einführt. Über die Szene reden wir gleich, aber danach, nach dieser Szene, kommt eine zweiminütige Einführung in die Zombie-Geschichte quasi. Die heißt tatsächlich A Short History of Great Britain and Zombies. Und da wird einem dann erzählt, ab wann sozusagen geschichtlich die Entwicklung in eine andere Richtung geht als die, die wir kennen. Und das war tatsächlich im 19. Jahrhundert. Da ging es dann eben darum, dass über die West Indies, also Großbritannien hat ja, also im Indischen Ozean und so weiter, hat ja Kolonien gehabt und hat da eben Waren importiert. Und da macht der Film die Prämisse auf, es wurden versehentlich, in Anführungszeichen, nicht nur Waren importiert, sondern eben auch eine Krankheit mit eingeschleppt. Und zwar eine Krankheit, die sich auf die Leute überträgt und die werden dann zu Zombies und haben dann das Bedürfnis, Gehirne zu fressen. Und sobald sie Menschengehirne fressen, verwandeln sich sozusagen in richtige Zombies. Also vorher sehen sie noch ganz normal aus, aber sobald sie dann die ersten menschlichen Gehirne gegessen haben, werden sie halt so richtig so bösen Zombies. Und diese 2 Minuten A Short History of Great Britain ist natürlich angelehnt tatsächlich an das Jugendwerk, wir hatten drüber gesprochen, von Jane Austen, die haben ja auch A Short History of Great Britain als Jugendliche gemacht im Elternhaus. Und das fand ich einen sehr schönen, einen sehr schönen Zwinkerverweis sozusagen für Jane Austen-Fans. Und wir haben tatsächlich auch durch den Film hindurch immer wieder mal Zitate, die nicht aus Stolz und Vorurteil stammen, aber die ich als Zuschauer und Jane Austen-Fan wiedererkannt habe, wo ich sagte, Moment, ist das nicht ein Originalzitat von Jane Austen? Also da haben die immer mal wieder so ein bisschen was reingestreut im Film, woran man merkt, dass der Regisseur, also Burr Steers, der ja dann auch das Buch massiv umgeschrieben hat, ein bisschen da seine Finger mit im Spiel hatte. Das ist zum Beispiel etwas, was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Und wir kriegen dann also 2 Minuten kurz präsentiert. Es ist so, dass also über die West Indies die Zombie-Krankheit eingeschleppt wurde. Die hat sich dann eben auf verschiedene Mitbürger in Großbritannien ausgeweitet. Und am Ende ist die Situation folgende. Wir haben also London und London ist umgeben von einer großen Mauer. Das heißt, alles innerhalb von dieser Mauer, sprich die ganze Stadt London, ist sicher. Und um London drumherum ist also ein bisschen, und um diese erste Mauer ist dann noch später eine zweite Mauer gezogen worden. Und zwischen dem Land außerhalb dieser zweiten Mauer und London gibt es also verschiedene Brücken. Und das Ganze ist aber eskaliert und es kam zu einem großen Kampf, bei dem Zombies eben in London eingefallen sind. Und daraufhin hat dann König George völlig in den Wahnsinn getrieben, eben durch die Ansicht dieser Zombies und durch diesen Kampf, ist verrückt geworden und hat beschlossen, dass es nur noch eine einzige Brücke geben soll, die nach London reinführt, weil man die eben leichter bewachen und befestigen kann. Und das ist der einzige Rein- und Rausweg aus London. Das heißt, London ist also quasi von 2 Mauern umgeben. Zwischen Mauer 1 und 2 hast du sowas wie einen riesen, also ich sage jetzt mal einen riesen Wassergraben. Das nennt sich eben das
In between.
Das Land dazwischen, genau. Und außerhalb der Mauern, so dann eben Hertfordshire, also da, wo dann eben auch die Bennet-Geschwister leben und so weiter, also normale restliche Großbritannien, wo halt Zombies irgendwie sich frei bewegen, aber es gibt so Enklaven wie kleinere Dörfer oder eben auch bestimmte Landsitze, auf denen sich dann die Familien zurückgezogen haben, vor allen Dingen auch die adligen Familien und das sind sozusagen so Trutzburgen in einem von Zombies verseuchten Land. Wobei, wenn man sich jetzt die Bennet-Familie anschaut, dann ist das, ich würde sagen, 50-50. Also die können auch noch im Grünen spazieren gehen, ohne dass an jeder Ecke gleich der nächste Zombie steht. Aber sie sind immer schön bewaffnet, natürlich mit Messerschwert und Pistole und sind immer gewappnet. Und eine solche Trutzbock, die es auch noch gibt, ist Rosings, also wo Lady Catherine de Bourgh, muss man fast sagen, residiert, ja, als Königin über Rosings. Und Catherine de Bourgh ist bekannt als die beste Schwertkämpferin von Großbritannien. Also sie hat mit ihrem Leben ganz Großbritannien verteidigt und hat irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Zombies auf der Welt getötet. Also sie wird so als große Kämpferin stilisiert. Und jetzt kommt sozusagen dieser Kampfesaspekt mit rein. Also eine junge Lady muss natürlich kultiviert sein, sie muss Sprachen sprechen, sie muss Klavier spielen können, alles, was wir kennen aus den Jane Austen-Romanen, aber sie muss auch eine Badass-Kämpferin sein, genau. Und offensichtlich ist es sozusagen gang und gäbe und schick in der High Society, dass man seine Kinder, egal ob männlich oder weiblich, nach Japan schickt, um dort eben Martial Art und verschiedene Strategien der Kampfkunst zu erlernen. Mhm. Und da fallen die Bennet-Geschwister schon raus, weil der Vater hat sie nicht nach Japan geschickt, nein, er hat sie nach China geschickt. Denn er ist der Meinung, China ist tausendmal besser als Japan. Da kann ihm die Adligen irgendwie sonst was erzählen. Und seine Töchter sind alle nach China geschickt worden, um im Shaolin-Kloster eben die Verteidigungskunst zu erlernen. Und Elizabeth sagt dann eben auch, also Lizzie, ja, also meine Shaolin-Ausbildung ist ja tausendmal besser als dieses Jakam-Gedöns. Ich würde da, also ich überlebe da viel besser und so. Also da wird so ein bisschen das so gegeneinander aufgespielt. Und das macht sie schon anders als die anderen um sie drumherum, weil die anderen halt Japan-Style kämpfen und sie kämpft halt China-Style. Also ich sage dir, und das ist so wunderbar, und hier sieht man auch den Unterschied zwischen Mr. Bennet und Mrs. Bennet. Während Mrs. Bennet sagt, scheiß auf die Zombie-Apokalypse, die Mädchen brauchen einen Mann, ja, sagt Mr. Bennet, Daughters do not dance well with masticated brains. Also meine Töchter tanzen nicht gut mit zermatschten und zerkauten Gehirnen, ja. Also der sagt, ich habe hier Kriegertöchter und die müssen lernen, wie man sich verteidigt, die müssen sich in erster Linie verteidigen können und überleben und alles andere ist mir Schnurz. Das heißt, da hat er so ein bisschen die andere Ausrichtung, ja. Genau. Also das ist quasi so die Prämisse, in der wir uns bewegen. Und dann ist es natürlich, wie es auch im normalen Pride and Prejudice ist, Darcy taucht auf und Bingley taucht auf und die kommen in die Nachbarschaft, es gibt einen Ball und natürlich wird er dann durch Zombies gestört etc. etc. Du hast im Grunde genau den gleichen Ablauf, wie du ihn in Stolz und Vorurteil auch hast, nur eben unterbrochen von Zombie-Kämpfen. Und ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, also ich hatte ja gesagt, es gibt eine Szene gleich am Anfang, die sehr bezeichnend ist und sozusagen schon die ganze Richtung oder so dieses ganze Feeling des Films rüberbringt. Was ist das für eine erste Szene? Also Darcy taucht auf während in Hertfordshire, wo alle Karten spielen. Ja,
genau,
und dann?
Und er hat halt Meldung gekriegt, dass es unter den Adligen jemand gibt, der gebissen wurde. Und er versucht es halt irgendwie rauszufinden und befragt rum, aber die halten alle dicht. Und dann lässt er halt seine komischen Fliegen los.
Er hat Schmeißfliegen im Glas dabei, er immer rauslässt, weil er sagt, Schmeißfliegen fühlen sich zu totem Fleisch hingezogen. Und in dem Moment, in dem sie aufhören zu summen, also sich quasi auf totes Fleisch draufsetzen, in dem Moment hat er den Zombie gefunden. Genau. Weil die sich dann halt auf die Menschen draufsetzen, die zwar nicht tot aussehen, aber in Wirklichkeit tot sind.
Genau, und so findet er auch der eine, aber dann wird vergessen, dass die Nichte da ist, oder es wird irgendwie verschwiegen und die Nichte ist auch ein Zombie und so weiter und so fort. Aber dann wird rübergeschaltet zu den Bennet-Geschwistern, soweit ich weiß. Mhm. Genau, und dann sieht man sie halt kämpfen und besser gesagt, man sieht sie gerade irgendwie ihre Waffen putzen, wenn ich mich nicht täusche. Und die Mutter erzählt eben, ja, Neverwild wurde hier vermietet, da ist ein Mr. Bingley und so weiter und so fort. Also da fängt dann die Geschichte, wie wir sie eigentlich kennen, an.
Genau. Übrigens auch Fun Fact am Rande, ein Großteil der Waffen, die man da sieht, habe ich zumindest nachgelesen, denn ich kenne mich damit ja auch nur bedingt aus. Vor allen Dingen der Messer und so weiter sind Waffen, die es zu dieser Zeit noch gar nicht gegeben hat. Also irgendwie teilweise auch irgendwie so Spezialmesser aus dem 20. Jahrhundert und so. Aber naja, gut, okay.
Haben Sie keine Recherche
gemacht? Ich nehme es zur Kenntnis. Ich meine, ganz ehrlich, bei der Prämisse ist das auch schon egal.
Ja, ich dachte auch, also die
das Frisuren ist so abstrus passen alles.
Nicht, die Frisuren passen nicht, die Strümpfe passen nicht. Ich dachte ja, okay,
ja, aber ganz ehrlich, darauf lege ich jetzt tatsächlich bei so einem Zombie-Film keinen Wert. Und dann ist auch mir das, und ganz ehrlich, hätte ich im Leben je gewusst, dass das Messer aus dem 20. Jahrhundert stammt, statt aus dem 19. Nein, sowieso nicht. Das ist mir dann auch egal. Aber man sollte es zumindest kurz erwähnen, wenn du jetzt hier schon die Waffen erwähnst. Aber das finde ich auch immer so witzig, wenn die sitzen dann, also wenn die dann irgendwie Freizeit haben, dann sitzen die nicht da und irgendwie sticken oder so, so wie im Original, sondern dann sitzen die da und putzen irgendwie ihre Gewehre oder schleifen ihre Messer und so. Also es ist schon, also alleine optisch ist es schon, also es ist schon ein bisschen komisch, ja. Es ist bizarr komisch, aber es ist halt dieses Bild von diesen feinen Regency-Damen, fein und edel und Teetässchen, und stattdessen sitzen die dann da und haben irgendwie die Waffen in der Hand und putzen die Waffen und schärfen die Messer und so. Es ist schon irgendwie geil.
Ja. Auf jeden Fall gehen sie dann zum Bar, lernen Bingley kennen, da sie dann Lizzie kennen, und das kommt schon mal.
Übrigens, ne? Ja, und übrigens wird auch gar nicht Lizzie genannt, sondern sie wird entweder genannt Liz oder Eliza von ihrer Mutter. Und da schaudert es mich auch immer ein bisschen, aber ich meine, gut, das ist halt die künstlerische Freiheit, die sich nehmen.
Genau. Also auf jeden Fall wird der Ball halt von Zombies dann attackiert und die Bennett-Schwester können sie verteidigen. Und danach, man hat die Szene, ne, sie kommen dann wieder nach Hause, alles ist gut. Aber die Jane kriegt eine Einladung zum Tee und wird dann losgeschickt auf dem Ross. Obwohl sie sagt, nein, ich möchte gerne die Kutsche haben. Nee, auf dem Ross. Und wem läuft sie dann über den Weg? Zombies. Und sie kommt dann...
Aber, das ist immer so schön. Du denkst in dem Moment, ja, es ist alles wie im Buch, bla bla bla, und dann kommt irgendwie aus dem Off kommt so ein Zitat, und dann ist es doch irgendwie witzig. Also dann diskutieren nämlich Liz und Jane darüber, dass sie halt eigentlich ja nicht das Pferd nehmen möchte, weil es könnte ja anfangen zu regnen. Und dann sagt dann irgendwie Liz, also Elizabeth sagt dann, Jane, reite schnell. Aus nasser Erde können die Zombies schneller krabbeln. Ja. Und ich so, Moment, was hat sie da eben gesagt? Also sowas, das ist halt schon irgendwie witzig. Also ich finde das schon lustig. Aber gut, dann reitet halt Jane los, ja.
Genau, und trifft dort auf Zombies, und dann kommt die Krankheit an bei den Bingleys, und sie wissen halt nicht, ob sie nicht schon gebissen wurde oder so. Und
kannst du mir das bitte mal erklären? Also ich meine, es hat so ein bisschen natürlich was in dem Jahrhundert auch, es hat natürlich so ein bisschen was von so Hexenprozessen nach dem Motto, hat sie einen Zombiebiss irgendwo am Körper? Hat sie einen Kratzer irgendwo am Körper? Könnte sie gebissen worden sein? Und sobald sie halt die Vermutung haben, dass jemand gebissen wurde oder bald auch ein Zombie werden wird, wird er halt getötet. Da wird auch nicht groß nachgefragt. Und am Anfang hat man eine Szene. Ich meine, da dachte ich auch schon so, okay, apropos Sex in Adaption, wir haben ja letzte Woche drüber geredet. Am Anfang haben wir eine Szene, da kommt Darcy halt auf das Gut und war halt draußen irgendwie auch unterwegs, und dann kommt er da hin und wird dann von einem Arzt von oben bis unten nackt begutachtet. Und dieser Arzt, der wird so ein bisschen als lüstern dargestellt, finde ich, weil der guckt ihm, glaube ich, auch relativ deutlich auf den Penis die ganze Zeit. Und dann sagt irgendwie Darcy, ja, und Herr Doktor, woher wussten Sie denn, dass dieser Biss, den ich auf meiner Brust habe, vom Jagen stammt und nicht von einem Zombie? Und dann sagt der Arzt, ja, ich habe die Erfahrung. Und dann sagt dann Darcy, ja, ich hatte gar keinen Biss auf der Brust. Ha, ha, ha. Und ich dachte mir so, was ist das, bitteschön? Also ich habe das nicht verstanden. Sollte das witzig sein oder sollte das zeigen, dass die einfach nur doof sind? Oder ich verstehe es nicht.
Keine Ahnung. Also es ist halt...
Oder wollten die einfach nur kurz mal sagen, ha, er läuft nackt rum. Ich meine, es werden auch nur nackte Schultern gezeigt. Ich habe noch nicht mal was zu sehen gekriegt. Also wenn wir wenigstens was zu sehen gekriegt hätten, dann hätte ich es vielleicht noch witziger gefunden. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Das okay, das war so eine, what the fuck, warum haben wir diese Szene in diesem Film, und was sagt sie jetzt eigentlich aus? Okay, gut.
Naja, auf jeden Fall will eigentlich, ne, also da sie traut der ganzen Situation nicht und lässt sie halt da im Zimmer einschließen, und Eliza Liz hat da was dagegen. Und er schickt auch seine Schmeißfliegen auf sie los, die sie auch
das ist auch so eine geile Szene.
Mit der Hand und sie so zurückgibt, von wegen, das sind deine, ja.
Und ich weiß ganz genau, dass das nicht so gedacht war, aber während dieser ganzen Szene hatte ich voll die Karate Kid Vibes. Ich weiß nicht, entsinnst du dich noch, es gibt doch bei Karate Kid diese Szene, wo dann Mr. Miyagi so eine Fliege mit seinen Stäbchen fängt. Und so ähnlich hatte ich das Gefühl auch, weil du hast recht, Darcy lässt die Schmeißfliegen los, um zu gucken, ob Jane vielleicht schon längst tot im Bett liegt und ob sich da die Schmeißfliegen auf sie draufsetzen. Das machen sie aber nicht. Sie fliegen stattdessen die ganze Zeit um Lizzys Nase rum und die fängt sie dann halt immer wieder, wenn sie an ihr vorbeifliegen, so mit der Hand ein. Ja, also super tolle Reflexe natürlich. Wie gesagt, Badass, Kriegerfrau. Und und am Ende gibt sie ihm halt die Fliegen zurück und sagt, ich glaube, das sind ihre. Mhm. Und dann öffnet er so seine Hand und sie hat dann irgendwie diese ganzen Fliegen in der Hand und zermalmt die so in der Hand und lässt die dann so in seine Hand fallen. Und ich meine, das ist schon irgendwie geil. Also total trashig, aber auch irgendwie witzig.
Ja, auf jeden Fall. Nein, Jane wurde nicht gebissen. Naja, auf jeden Fall. Was kommt dann als nächstes? Der liebe Mr. Collins. Und es ist ein bisschen, teilweise ein bisschen gekürzt, die Geschichte, ne?
Ja, es ist gekürzt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt alles nacherzählen müssen, aber es kommt dann Mr. Collins, genau richtig, Matt Smith. Und du hast recht, also Mr. Collins ist ja schon im Buch eine Parodie, aber Matt Smith gibt nochmal einen ganz anderen Twist, aber auch eine extrem überzogene Parodie, das ist schon richtig.
Also, dir hat sie nicht gefallen? Mir hat sie nicht gefallen. Also, ich sehe halt Matt Smith nicht in der Rolle, aber ich fand ihn halt einfach, war mir zu quirky und, also, ich meine, Mr. Collins ist halt einfach cringe, der ist halt irgendwie so, der ist gruselig, komisch, merkwürdig und Matt Smith ist halt jemand, der eher so ein bisschen quirky ist, der halt so ein bisschen Nerd ist. Und das, ich finde, das passt einfach, die Rolle passt nicht zu ihm. Er ist auch viel zu jung für die Rolle. Also.
Ja, naja, also ich fand, es hat ganz. Also ich finde, den Twist, den Matt Smith der Rolle hier gibt, ist halt, dass Mr. Collins, der ist schon so ein bisschen cringy, aber der ist mehr so ein bisschen tapsig. Das stimmt schon. Also er hat mehr so eine etwas positiv konnotierte Tapsigkeit, aber er ist natürlich trotzdem ein alter Schleimscheißer. Also es ist ja schon so, oh, meine Herrin und Rosings und so. Und Catherine de Bourgh, also das ist geblieben in der Figur. Er wird ein bisschen liebenswerter gezeichnet, als er das im Buch ist. Das ist schon richtig. Ja, es wird ja noch so irgendwie so noch so ein Gay-Joke wird irgendwie am Ende noch gemacht bei der Hochzeit. Er traut sie ja dann und dann sagt er, sie dürfen jetzt Mr. Darcy küssen. Und alle so, ja! Und er so, ich meine Mr. Darcy und die Ehefrauen. Und was ist so? Und ich so, okay. Übrigens hier auch, ganz interessant, das Ganze ist ja eine Parodie, aber das ist nicht nur eine Parodie auf das klassische Jane Austen Buch, also auf Stolz und Vorurteil als Buch, sondern es ist auch eine Parodie auf die verschiedenen Austen-Adaptionen, vor allen Dingen in erster Linie eben die 95er-Version mit Colin Firth, denn es gibt hier einige Szenen, die sich tatsächlich... Ja, die sich tatsächlich daran anlehnen. Szene. Unter anderem die Seeszene, die es ja im Buch nicht gibt, aber in der Colin Firth-Verfilmung und die es auch in diesem Film gibt. Also Mr. Riley springt auch mit weißem Hemd in den See.
Genau. Aber er steigt nicht vor Lizzy raus. Das fand ich irgendwie ein bisschen
Nein, toll. Leider. Aber ich dachte so, Moment, die Seeszene ist doch gar nicht im Buch. Oh, wir haben sie hier drin. Und was hier vielleicht noch anzubringen ist, Fun Fact Nummer 2, fand ich super. Sam Rileys Mutter ist ein Riesenfan von Stolz und Vorurteil und ein noch größerer Fan von der BBC-Verfilmung mit Colin Firth und hat ihren Sohn, bevor er dann die Rolle angenommen hat, gezwungen, die Stolz und Vorurteil-Verfilmung mit Colin Firth sich komplett am Stück anzugucken. Und ich so, oh mein Gott, wie süß! Weißt du, er hat dann gesagt, und was machst du, weißt du, so wie man so macht, mit dem Essen, und was machst du? Ach, ich habe eine neue Rolle gekriegt. Ach echt, in was? In Stolz und Vorurteil. Oh mein Gott, Stolz und Vorurteil, wir müssen unbedingt die Colin Firth. So stelle ich mir das vor. Das ist wahrscheinlich nicht so gewesen, aber ich finde das so witzig, dass er extra noch gesagt, ja, meine Mutter ist so ein großer Fan. Ja, sehr schön. Ja, zurück zum Film. Also Colin Firth und, nicht Colin Firth, Entschuldigung, Mr. Collins und diese ganze Geschichte wird abgehandelt, genau?
Genau. Und zwar treffen sie noch auf George Wickham natürlich. Und es gibt natürlich
richtig, den gibt es nämlich auch noch.
Es gibt so ein bisschen Auseinandersetzung zwischen ihm und Darcy.
Darcy übrigens auch kühl, eitel, sehr, sehr stolz, aber auch ein Badass-Krieger. Also auch bekannt dafür, dass er sozusagen der Zombie-Jäger par excellence ist. Und hier auch ganz schön zwischendrin immer wieder, wenn er und Lizzy aufeinandertreffen, dass dann sie ihm mehr oder minder beweist, dass sie auch eigentlich alleine zurechtkommt. Und ich habe immer so das Gefühl, er möchte so ein bisschen so die Damsel in Distress retten. Und Lizzie so, hier gibt's nichts zu retten, schießt die Zombies selber tot, weißt du so. Das ist immer sehr, das ist sehr, sehr schön. Die beiden sowieso, also diese ganze Beziehung zwischen Darcy und Lizzie, die wir hier im Film haben, ist auch so eine klassische Hass-Liebesbeziehung, weißt du, so eine Hate-Sex-Beziehung, so eine ich hasse dich, aber ich will Sex mit dir Beziehung. Also, ja. Ja.
Ja,
oder?
Genau.
Also fand ich.
Ja, genau. Also, und man muss halt einfach wissen, Wickham in dem Falle, in diesem Film, vertritt die Meinung, auch gegenüber Lady de Burgh, dass sie eigentlich in Frieden schließen müssen mit den Zombies, weil sie immer mehr quasi denen unterliegen, was natürlich Darcy als Zombiejäger ablehnt und ihn auch wegschickt. Und er versucht auch Liz quasi davon zu überzeugen, dass es richtig ist, und nimmt sie mit zu einer Kirche, wo die Zombies quasi Schweinehirne essen anstatt Menschenhirne, damit sie gebändigt werden. Weil sie werden
ja, also wenn sie niemals Menschenhirne anfassen, genau, sondern immer nur Schweinehirne essen, nachdem sie Zombies geworden sind und ihr Heil in Religion und Gott suchen, dann werden sie quasi niemals böse sein und niemals irgendwie Menschen fressen. Und ganz ehrlich, so sehr Wickham hier natürlich der Bösewicht auch ist, so sehr hat er recht. Er sagt nämlich, es ist ein it's a numbers game, ja, es ist eine Zahlengeschichte. Yeah. Zombies wirst du innerhalb von 3 Sekunden. Wir als normale Menschen brauchen mindestens 16 Jahre, bis wir aufgewachsen sind, und dann müssen wir uns auch noch ausbilden zu Kriegern. Also es geht viel schneller, einfach viele Zombies zu haben, die einen dann überwältigen, anstatt eben viele Menschen, die sich dagegen stellen. Und das ist natürlich, da ist eine Logik, die steckt da drin, da kann man nicht umhin. Aber dieses ganze, also er nennt es ja irgendwie St. Lazarus-Projekt oder so, dieses ganze Zombies soll man also quasi, man soll Frieden schließen und Zombies können eigentlich auch lieb sein. Das hinkt alles sehr.
Genau.
Und hier übrigens auch Lazarus natürlich wieder auferstanden. Kann man sich googeln, wenn man will, also wieder auferstandene Figur, dafür bekannt, dass er eben von den Toten auferstanden ist. Auch natürlich hier namenstechnisch sehr bezeichnend, ja.
Genau. Auf jeden Fall kommst du zum Üblichen, sie sind in Rosings, wir lernen Lady de Burgh kennen und Mr. Darcy macht einen Heiratsantrag.
Und ja, und? Was sagst du zu der Szene?
Oh Gott, wir haben gerade voll Wind durchgehend. Ich wurde gerade abgelenkt. Was ich zu der Szene sage, ja, come on, die bekämpfen
sich. Also was ist anders?
Sich.
Was ist an dieser Szene
sie
anders als an der regulären Hochzeit sein? Genau, sie kloppen sich im Grunde, während sie mir gentlemanhafter begegnen, zieh das Schwert, schlag auf ihn ein. Dieser genau. Gentlemanhafter, zieh die Pistole, schlag zurück. Also die kämpfen, während sie sich halt, also sie kämpfen sowohl verbal als auch wirklich physisch. Und das ist natürlich schon irgendwie eine coole Szene, muss man schon, also es ist natürlich sehr, sehr wörtlich alles genommen, aber auch irgendwie witzig, also ich finde es gut gemacht tatsächlich. Und es ist also, es fühlt sich, ja, du hast schon recht, also es fühlt sich alles an wie eine schlechte Fanfic, aber es ist auch irgendwie witzig.
Ja,
das zeigt natürlich auch diese Hassliebe, die ich gemeint habe zwischen Darcy und Lizzie, so dieses, dieses, ich hasse dich, aber ich liebe dich, ich hasse dich, aber ich liebe dich.
Genau, auf jeden Fall, ja. So, und dann, er entschuldigt sich dann später, erklärt die Situation, erklärt auch, dass er halt das Gefühl hat, dass Jane Bingley nicht so sehr liebt, genauso wie im Buch. Erzählt, dass ihm Wickham einfach immer mehr Geld wollte und dass er seinen eigenen Vater töten musste, dass er Darcy, seinen eigenen Vater, weil er auch zum Zombie geworden ist.
Also er unterstellte Wickham im Grunde, nachdem Wickham erfahren hat, dass Darcys Vater ihm nach seinem Tod Geld vererben wird, kriegt plötzlich Darcys Vater die Zombie-Seuche. Und Darcy ist am Ende allein gelassen. Also Wickham haut dann ab und Darcy muss dann seinen Vater quasi erlösen und töten. Und Wickham weiß man nicht, aber Darcy sagt, es ist schon ein sehr großer Zufall, dass nachdem Wickham das erfahren hat, mein Vater keine 3 Tage später quasi ein Zombie war. Unterstellt also Wickham, dass er den Vater absichtlich infiziert hat, damit er schneller stirbt, damit Wickham halt das Geld kriegt. Und wie wir dann herausfinden, ist es ja auch so gewesen. Aber diese Art des Sauerseins auf Wickham kann ich halt natürlich viel besser verstehen, als dieses ganze, also man hat diese ganze Geschichte mit Georgiana und dem Geld und so weiter, hat man einfach wegfallen lassen. Ich finde, das tut auch dieser Geschichte.
Ja gut, das hat doch, das gut. Hat er doch mal.
Also das würde nicht passen. Ja, und es würde auch nicht passen, hier noch so eine Storyline aufzumachen.
Aber sie ist halt also nicht so groß, man, ne? Also die ganze.
Ja, man ist halt sehr, versucht, sehr.
Also Wiking hat trotzdem versucht, mit Georgiana abzuhauen, aber ist immer dazwischen gekommen. Und das wird halt so nebenbei in zwei Sätzen erzählt, so, ne?
Ja, aber ich finde das auch besser so, weil, also das ist das, wo wir haben ja gesagt, wir haben das Gefühl, es ist ein bisschen gekürzt worden. Und ja, das ist es. Das also ist man hat hier wirklich nur die essentiell wichtigen Szenen für die Lizzie-Darcy-Geschichte drinne. Und für den Plot an sich, der ja eigentlich, ja, also sagen wir so, der eigentliche Plot des Films passt schon auf eine Briefmarke, also viel passiert da, also kompliziertes passiert denn nicht. Mm-mm. Aber das tut dieser Geschichte auch ganz gut, dass sie so stringent erzählt wird, weil du so viel Zombie-Gedöns drumherum hast. Also da braucht man einen roten Faden. Das ist also ganz okay, dass wir den jetzt also so haben mit Wickham und Darcy.
Genau. Und dann gibt es eigentlich das Übliche, also Lydia läuft weg mit Wickham, aber ist dann...
Wickham kidnappt sie doch, oder?
Ja, es kann sein. Ich hab vielleicht
also sie läuft so nicht genau freilich mit ihm weg, sondern Wickham kidnappt sie dann und hält sie in diesem Lazarus-Tempel, den er da irgendwie hat, fest. Und er sieht sich ja auch, apropos Größenwahn, er sieht sich ja sozusagen auch als eine Jesusfigur oder eigentlich der Antichrist, der mit den vier Reitern der Zombie-Apokalypse zum Weltuntergang und der Übernahme der Zombies auf der Welt führen wird. Ja, also talking about Wahnvorstellungen.
Genau, und sie nehmen halt dann London ein durch seinen Plan. Sie werden auch sehr zivilisierten Zombies werden dann auch sehr unzivilisiert, indem sie halt menschliche Hirne essen. Und Liz und Jane reiten quasi nach London, wollen dann Lydia noch holen. Aber sie treffen dann auf Bingley und auf Darcy, die da selbst kämpfen.
Weil und sich Bingley, ein bisschen doof anstellen, ehrlich gesagt.
Also Bingley ist irgendwie jetzt gar kein Kämpfer, also der ist ja richtig doof, ne? Also der kann wirklich nichts. So, ne? Also der ist halt Jane besser. Und
ja, Jane, der hat ihn auch gerettet. Das ist auch so eine Szene, wo er, also er denkt, er ist super clever und will Zombies umbringen und hat aber so einen schönen weißen Schal um, also so Regency-mäßig und so. Und dann schnappt sich einer der Zombies diesen Schal und zieht ihn so nach unten und stranguliert ihn dabei fast. Und er stirbt dann fast. Und dann kommt aber Jane und rettet ihn natürlich. Aber das ist auch so ein bisschen, also wenn das nicht die, ja, also das Höchste der Ironie ist, dass sozusagen Fashion und stilig Aussehen am Ende dazu führt, dass man stirbt.
Ja, genau, genau. Auf jeden Fall versucht dann Darcy noch Lydia zu retten aus St. Lazarus und lügt aber Liz an und sagt ihr halt, es hat alles schon in die Luft gegangen, sie wird raus, dass es nicht so ist und folgt ihm. Und es kommt zum Showdown zwischen Wickham und Darcy und es stellt sich raus, oh nee, Wickham war schon immer ein Zombie, aber er musste ja keine Hirne essen. Sein Hass für Darcy hat ihn am Leben gehalten. Und
aber er hat schon Schweinehirn, glaube ich, gegessen. Also er ist auf jeden Fall nur ja, so ein er ist so ein Zombie, aber, und das ist nämlich jetzt der große Unterschied zu den klassischen Zombie-Filmen, die man so kennt, er ist ein halbwegs intelligenter Zombie, der halt in der Lage ist, zum Beispiel auch taktisch klug London anzugreifen, weshalb sie auch London einnehmen, weil er ja zum Beispiel das Parlament und so weiter direkt angreifen kann und genau weiß, wo er taktisch zuschlagen muss, während die restlichen Zombies, die schon alle Menschen gefressen haben oder Menschenhirn gefressen haben, eigentlich dumm sind und ja, diese klassischen, gehirnlosen Zombies sozusagen.
Genau, und aber verstehe ich das richtig, also habe ich das richtig verstanden? Er gibt ihm quasi, gibt Darcy die Schuld, dass er in die Armee geschickt wurde, dass er daran schuld ist, dass er gebissen wurde?
Richtig, genau. Also es ist ja so gewesen, Wickham hat ja dann, Darcys Vater mehr oder minder ermordet, also oder mit dem Zombie-Virus infiziert, daraufhin musste Darcy den Vater umbringen. Dann hat Wickham das Erbe angetreten und hat ja auch das versprochene Geld bekommen, das Darcys Vater versprochen hatte, hat das aber sofort durchgebracht und verbrasst. und wollte dann immer mehr Geld und immer mehr Geld. Und am Anfang hat Darcy ihm auch noch mehr Geld gegeben, aber irgendwann hat er den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt gibt's keine Kohle mehr. Und um dann zu überleben, weil er ja dann kein Geld mehr hatte, musste Darcy sein Geld verdienen. Also ist er in die Armee eingetreten und in der Armee ist er gebissen worden und zum Zombie geworden. Und er sagt, wenn ich nicht in die Armee hätte eintreten müssen, wäre ich nie gebissen worden. Ergo, du bist schuld, weil wegen dir, weil du den Geldhahn zugedreht hast, musste ich überhaupt erst in die Armee.
Genau, also das ist irgendwie so.
Und, ja, so ein bisschen verquer, ja.
Genau, und sie wollen dann die Brücke sprengen zu London und die Zombies...
Die einzige Brücke, die es noch gibt, genau.
Genau, und...
Und zwar, um natürlich die Zombies dann in London einzuschließen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Zombies aus London ausbrechen. Also alle Leute in London sind sozusagen jetzt schon verloren und das ist die große Katastrophe, weil sie sagen, wenn London überrannt wird und dann brechen die Zombies alle in London aus, dann haben wir so viele Millionen Zombies, die durch Großbritannien schwärmen, da haben wir als Menschen keine Chance mehr zu überleben. Und jetzt wollen sie halt versuchen, okay, London ist gefallen, London ist voller Zombies jetzt, weil alle sich verwandeln. Jetzt möchten sie die einzige Brücke, die es eben noch gibt, sprengen, damit sie die Zombies quasi in London, umgeben von diesen zwei Mauern dann, einsperren können, dass sie da nicht rauskommen.
Genau.
Dummerweise ist Lydia noch in London und auch Jane und Liz, weil die wollen ja Lydia retten. Und Darcy und Bingley auch noch. Aber Jane hat Bingley gefunden. Die sind schon wieder zurückgeritten und sind schon wieder draußen und warten quasi an der Brücke. Und Bingley ist jetzt quasi, steht jede Sekunde davor, diese Brücke zu sprengen. Das Problem ist, wie gesagt, Lydia, Darcy und Liz sind ja noch drinnen. Mhm. Wobei etwas später ist ja dann dazu kommt, dass Lydia über die Brücke geritten kommt. Denn in der Zwischenzeit haben Darcy und Lizzie sie retten können und Wickham im Kampf besiegt. Mhm. Ob er tot ist, wissen wir nicht, vermutlich nicht. Aber sie haben ihn zumindest im Kampf geschlagen und sind jetzt auf dem Weg raus aus London. Aber jetzt ist es halt wieder so ein Sekundending. Also es wird immer hin und her geschnitten zwischen Bingham, der halt sagt, Bingley, der halt sagt, sprengt die Brücke und Darcy und Lizzie, die halt da zusammen auf dem Pferd Richtung Brücke reiten. Mhm. Und am Ende, wie es halt so ist, natürlich so eine Sekundensache, sie reiten über die Brücke, in der gleichen Sekunde wird die Brücke in die Luft gesprengt und die Frage ist, nachdem sich der Nebel gelegt hat, sind sie mit der Brücke in den Wahnsinn gestürzt oder leben sie noch?
Ja. Und tatarata, sie leben noch. Die nächste Szene ist, wie sie quasi bei Lady de Burgh sitzen und ihre Waffen wieder polieren. Dann kommt Bingley rein, genau. Sagt, ich möchte gerne ein Wort haben mit Jane. Und da geht's los. Und dann, oh ja, natürlich, ja, ich nehme den Heiratsantrag an. Alle gehen raus. In dem Moment, als Liz quasi den Raum verlassen wird, sagt das, ja, können wir auch nochmal reden. Ne? Und dann, ja, ich habe gemerkt, es hat sich mal was geändert. Ich habe gehört, was du mir auf der Brücke noch gesagt hast, das hast du gehört. Ich
dachte, ja, auf der Brücke hat sie ihm nämlich seine Liebe gestanden, während er ohnmächtig, vermeintlich tot vor ihr lag, sozusagen.
Genau. Und dann nächste Szene, Mr. Collins, natürlich genau wie in der 95er-Verfilmung, verheiratet beide Paare. Gut, aber das ist aber, glaube ich, Mr. Collins, der sie beide verheiratet. Aber sie heiraten beide, Jane wie auch Liz heiraten jeweils ihr Partner. Und ja, genau, so endet es dann, bis auf, die habe ich nicht mehr gesehen, weil ich dachte, Abspann, super, abschalten.
Hast du abgeschaltet? Nein, es gab eine Post-Credit-Szene.
Ich weiß, ich lese es hier, ja, von wegen.
Dann kamen die Credits und dann kam eine Post-Credit-Szene, die sozusagen alles ein bisschen wieder auf den Kopf stellt, denn in der Post-Credit-Szene sieht man dann nur, wie die Pärchen also aus der Kirche rauskommen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und denkt sich so, küssen, küssen, küssen und dann wird sich auch schön geküsst, übrigens relativ viel und lange, ja, dafür, dass es eine Austin-Verfilmung ist. Ja, aber ich meine, wir nehmen es, kein Thema. Ja. So, und dann küssten sie sich und dann laufen sie so die Allee runter und gucken so aus dem Tor so raus und sehen, oh mein Gott, da sind ganz viele Zombies. Und dann Kamera so ran und dann sieht man nur, wie eine riesige Zombie-Armee, rechts und links kommt immer mehr aus dem Wald raus, wie eine riesige Zombie-Armee auf die Stadtmauern drauf zulaufen und an der Spitze reitet ein noch lebender Untoter quasi, reitet Wickham und hinter ihm die vier apokalyptischen Zombie-Reiter der Zombie-Apokalypse. Also vermutlich, ja, war's das. Und ich denke mal, ja, die Konsequenz ist, die Apokalypse ist da und die werden auch nicht viel tun können. Aber das war so der Schluss und dann schneidet das Bild ab und der Rest der Credits kommt. Ja.
Genau, das war der Film.
Ja, ja, das heißt, wir haben hier also eine schöne Mischung aus Jane Austen, Stolz und Vorurteil und eben aus so ganz klassischen Zombie-Filmen. Es werden klassische Tropes auch bedient. Natürlich ist das, was man hier erwartet, glaube ich, eher tatsächlich, also guckt man es eher als Austen-Fan oder guckt man es als Zombie-Fan? Als Zombie-Fan kommt man auf seine Kosten. Man hat schöne Kampfszenen drinne. Das ist, es ist auch sehr, sehr viel Gekämpfe und du hast natürlich Klischees, die bedient werden. Also du hast so diese Badass-Frauen, die irgendwie ja super sind und total die Skills haben und ja irgendwie hier so super Stunts und sowas ablegen. Und du hast auch ein bisschen Gore und Blut und halt Untote, wo halbe Gesichter abfallen und so. Aber es ist, finde ich, beileibe nicht so schlimm, wie man das in manch anderen Zombie-Filmen oder auch Zombie-Szenen gesehen hat bisher. Also wenn ich da an The Walking Dead denke zum Beispiel oder aber auch was weiß ich, Dawn of the Dead oder was es auch immer da für Klassiker gibt, das ist überhaupt nicht damit zu vergleichen. Also optisch hat man so ein bisschen das Gefühl, es läuft als Horrorkomödie und das hat, manchmal will man auch echt nur lachen, wenn man da so die Zombies sieht und sich denkt so, also ja. Aber wenn man natürlich jetzt so Zombie-Filme, so die klassischen Zombie-Filme nicht kennt, dann ist das schon ein bisschen gruselig.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich per se nicht gegruselt. Ich mag mich auch nicht erinnern, dass ich mich beim ersten Mal im Kino gegruselt hätte. Ich kann überhaupt nichts mit Zombies anfangen. Also das einzige Zombie-Film, das ich so noch akzeptieren konnte, war in Shaun of the Dead geht es nicht um Zombies. Doch, Shaun of the Dead.
Ne? Ja, nicht, aber das ist eigentlich auch eine, also es ist eigentlich auch eine Komödie oder komödiantisch unterlegt, ja.
Genau. Ich kann mit Zombies nicht anfangen. Ich konnte mit diesem Film nichts anfangen. Ich konnte auch nicht lachen. Also irgendwie war ich so ein bisschen, mag vielleicht dran auch liegen. Ich habe ihn gestern angefangen, da war ich komplett übermüdet, habe auch nur 30 Minuten geschafft und heute Morgen ihn noch schnell fertig geguckt. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Also ich fand auch, die meisten Rollen waren vollkommen fail besetzt. Will ich diesen Podcast nicht machen, hätte ich diesen Film kein zweites Mal gesehen. Also ich meine, es ist schön, dass du dich amüsieren konntest, aber irgendwie mein Humor trifft es nicht.
Also, ich konnte jetzt nicht lauthals lachen oder so. Das ist ja auch immer das, was ich gelesen habe. Leute meinten, ich habe lauthals gelacht und fand es so witzig. Nee, so witzig fand ich das auch nicht und ich habe auch nicht lauthals gelacht. Aber ich fand, es gab ein paar sehr ironisch überspitzte Bemerkungen, die sehr, sehr schön waren, wie zum Beispiel, oder auch ironisch sehr, sehr überspitzte Szenen, wo ich dann doch so ein bisschen, wo ich innerlich so ein bisschen gekitzelt war, wie zum Beispiel eben die Szene mit den Fliegen oder aber auch so diese Hochzeitsszene, wo sie sich halt nicht nur verbal miteinander gekämpft haben, sondern auch körperlich miteinander gekämpft haben. Also das waren natürlich so ein paar klassische Tropes und Klischees, die da bedient worden sind, aber die haben mir sehr viel Spaß gemacht und dann kam zwischendurch immer mal wieder so Zitate, so, aber so Trockenknochen, wie zum Beispiel von Mr. Bennett, der dann sagt irgendwie, ja, und weißt du, wo Mrs. Bennett so, oh, meine Töchter, sie müssen heiraten, sie müssen heiraten, sie brauchen einen Mann, sie müssen heiraten, sie müssen tanzen gehen. Und Mr. Bennett ganz trocken aus dem Off mit der Waffe in der Hand, ja, aber Töchter mit zerkautem Gehirn bringen mir auch nichts, wenn sie tanzen. So, also dann, weißt du, so trockene Kommentare aus dem Off, wo man dann doch so ein bisschen daneben sitzt und den Kopf schüttelt und sagt, ja, witzig eigentlich schon. Ja, also als Austen-Adaption kannst du es in die Tonne kloppen, da sind wir uns einig, ja. Aber als, und als richtiger, krasser Grusel-Zombie-Film funktioniert es auch nicht. Nee. Aber ich finde, es funktioniert auf der Zombie-Ebene auf jeden Fall sehr viel besser als auf der Austen-Ebene. Und wenn du das wirklich als Horrorkomödie siehst, wirklich mit so die ganze Zeit mit so einem ironischen Mäntelchen drüber, dann funktioniert der Film ganz gut. Ich glaube, wenn man wirklich mit der Prämisse rangeht, schalte das Hirn aus, nimm dir ein bisschen Popcorn und dann hast du da eine schöne kannst du 2 Stunden schön entspannen. Du musst auch nicht groß nachdenken oder so. Du genießt einfach nur die Kampfszenen. Ich glaube, dann hangelt man sich von Kampfszene zu Kampfszene und von trockenem Dialog zu trockenem Dialog. Und dann ist die Sache mehr oder minder gegessen. Es gibt auch ganz am Anfang bei der Tanzszene, weißt du, wo er irgendwie sagt, ja, sie ist passabel oder so. Nee. Da gibt es auch so einen Dialog, da sagt Lizzie, I shall never relinquish my sword for a ring. Also ich werde niemals mein Schwert gegen einen Ring austauschen. Ja. Und dann meint dann Charlotte, ja, für den richtigen Mann würdest du. Und dann meint sie, ja, der richtige Mann würde mich auch nie fragen. Also ja. Aber dieses, ich würde mein Schwert niemals für einen Ring aufgeben. Da dachte ich auch so, ach, nett. Satz. Also dann hast du so nette Sätze einfach zwischendrin. Mhm. Also das fand ich, hat ganz gut funktioniert und die wird ja auch, der Film macht auch keine falschen Versprechungen. Er sagt ja auch am Anfang, man wird ein Zombie-Austin-Mashup bekommen und das kriegt man. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass dieses ganze Worldbuilding, das wir hier haben, das funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Also diese Prämisse und wie die Zombie-Krankheit nach Großbritannien gekommen ist und auch diese 2 Minuten am Anfang mit A Short History of Great Britain and Zombies, das ist wirklich, das funktioniert vom Mashup her ganz gut. Und natürlich liegt der Humor auch im Aufeinandertreffen von 2 unerwarteten Welten. Mhm. Wie gesagt, diese Regency-Welt, wo alles überkorrekt ist und diese Zombie-Welt, wo irgendwie alles nur so Survival of the Fittest ist. Mhm. Dieses Aufeinandertreffen die ganze Zeit, daraus entsteht der Humor. Ist es ein Film, den ich nochmal sehen muss? Nein. Finde ich die Schauspieler, also ich finde, es gab 1-2 Schauspieler, die sehr gut gespielt haben, vor allen Dingen tatsächlich die Eltern Bennett haben mir sehr gut gefallen, Mr. Bennett vor allen Dingen hier. Lily James fand ich ehrlich gesagt immer schon platt in allen Filmen, in denen ich sie gesehen habe, auch in Downton Abbey. Also ich kann der irgendwie nichts abgewinnen, es tut mir leid, aber das sie liegt halt das an Lily James.
Sie kann schon besser.
Also sie spielt auf jeden Fall besser als Sam Riley. Bei Sam Riley, der ja Darcy spielt, hast du immer nur so eine Note die ganze Zeit, nämlich dieses sauertöpfige, arrogante. Also irgendwie kriegt er das, selbst wenn er dann sagt, Lizzie, ich liebe dich. Und dann sagt sie so, okay. Also selbst wenn er romantisch wird, wirkt er irgendwie gar nicht romantisch. Das könnte übrigens ein Manko sein für Austin-Fans, die sagen, da ist viel zu wenig Romance und Romanze im Film. Aber das fand ich jetzt eigentlich nicht.
Niemand hat sich da wirklich
mit Ruhm bekleckert.
Ja, genau, das trifft es ziemlich genau. Also es ist jetzt irgendwie ein Film, ich glaube, es ist auch keiner, wo sagt, ja, okay, da habe ich jetzt meine Seele rein investiert und meine ganze Kunst gezeigt. Ich glaube tatsächlich, das ist einfach so ein Film, den haben sie gemacht, die Kohle kassiert und jetzt reden wir nicht mehr drüber. Ne?
Es ist aber eigentlich super schade, weil ich, wie gesagt, ich habe das Buch leider nur angefangen zu lesen, hab's nicht zu Ende gelesen.
Sie haben ja auch einiges geändert im Gegensatz zum Buch. Ich habe die Zusammenfassung nochmal auf Wikipedia gelesen. Das Buch ist auch ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, kann es nicht mehr beurteilen. Ich weiß, dass das Buch aber ziemlich beliebt war eine Zeit lang. Ja, aber irgendwie, vielleicht war es auch einfach zu spät. Ne? Also es ist halt zwischen Buch und Film waren 7 Jahre.
Richtig. Ja. Was aber in erster Linie daran lag, dass eben diese Entwicklung so viele Probleme hatte. Wie gesagt, dann sind die Schauspieler abgesprungen, dann sind die Hauptrollen abgesprungen, dann sind die Regisseure abgesprungen, dann wurde das Buch irgendwie 3-mal umgeschrieben. Dann gab es übrigens auch, ich glaube, 4 verschiedene Vertriebe international. Am Ende ist es dann irgendwo einmal gelandet, dann hat Lionsgate sich rausziehen wollen und hat dann nur noch, war dann aber noch dabei, hat dann aber nicht mehr die Hauptproduktion gehabt. Mhm. Also das war ein riesen Hin und Her die ganze Zeit. Ja. Und die Grundidee von Anfang an war ja gewesen, A-Lister Hollywood-Schauspieler, A-Lister Regisseur Hollywood. Und ich glaube, in der Kombination hätte das funktionieren können, weil die Story bietet an sich, wenn man das auf ironische Weise inszeniert, bietet die Story an sich, glaube ich, schon genug, damit man da auch einen richtig guten Film hätte draus machen können. Aber am Ende scheiterte es, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, daran, dass es einfach zu lange gedauert hat, es ist durch zu viele Hände gegangen. Mhm. Also wie sagt man, viele Köche verderben den Brei. Ja. Mhm. Also am Ende, jeder wollte irgendwie seine Version durchsetzen und am Ende musste dann Burst Years halt die Kohlen aus dem Feuer holen, was noch übrig war. Mhm.
Genau.
Und dafür hat er seine Sache ganz gut gemacht. Vielleicht wäre tatsächlich der Film besser dran gewesen, wenn man eine TV-Version gemacht hätte und eben keine Kinoversion. Also ich glaube, das hätte dem vielleicht besser getan, dem Ganzen. Mhm. Übrigens noch ein Fun Fact 3 zum Ende. Matt Smith, der hier ja Mr. Collins spielt, und Lily James, die Hauptrolle Liz Bennett hatte, oder Eliza Bennett.
Ja, die hatten eine Beziehung, ne?
Genau, die haben zu dem Zeitpunkt im echten Leben miteinander gedatet. Also die waren ein Paar zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war auch noch so ein netter Fun-Fact nebenbei, wo ich dachte, ach guck, das war die Zeit. Ja, und 2009 war ja, als das Buch rausgekommen ist, war ja auch so eine Zeit, wo gerade Zombies auch als Thema auch in der Popkultur wieder total populär war. Mhm. Ich meine, da kam The Walking Dead war da gerade irgendwie und alle möglichen anderen Dinge auch, was Zombies angeht. Ich glaube, World War Z von Brooks, war das nicht auch zu dem Zeitpunkt irgendwie um den Dreh rum?
Kann sein, ja.
Ja, also Zombies waren da sozusagen gerade wieder in, deswegen passt es auch so gut. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum das Buch auch so populär war. Mhm. Das Buch hat ja auch ein sehr, sehr markantes Cover. Also das genau. Hast du bestimmt auch schon gesehen, ja, dieses ja. Bild, wo eben so eine Regency-Figur vorne drauf ist, vermeintlich eben das Jane Austen-Bild, das klassische, und da ist das halbe Gesicht so weg und es ist halt so ein Zombie-Gesicht. Mhm. Also das ist auch sehr, sehr bekannt und ich meine, es hat zwei weitere Bücher nach sich gezogen, ja, ein Prequel und ein Sequel. Also aber irgendwas muss dran gewesen sein.
Die auch beide vor dem Film waren. Also ich habe auch das Gefühl, der Film ist einfach zu spät gekommen. Vielleicht war einfach diese Zombie-Welle auch einfach vorbei. Ne? Also das,
ja,
ich kann es
ja,
nicht
beurteilen, ja.
Das ist nicht mein Genre. Der Film hat einfach nichts gegeben. Also ich kann ihn nicht empfehlen, besten Willen nicht. Aber wenn man sich vielleicht dafür interessiert, ist es was anderes.
Ja, ich denke auch, man kann vielleicht zusammenfassend sagen, wenn ihr euer Hirn genauso ausschaltet wie die Zombies ihre Hirne und euch mit ein bisschen Popcorn für 2 Stunden einfach ohne groß Nachdenken amüsieren möchtet und Spaß habt am Kampfszenen und ein bisschen Badass-Frauen, die Waffen schwingen, aber angezogen, dann habt ihr mit
Pride and
Prejudice and Zombies eure wahre Freude.
Ja, aber es ist jetzt nicht ein Halloween-Film im Sinne von, oh, gruselig, danach kann ich nur noch mit Licht schlafen. Nein, also ich meine...
Nein, es ist schon Komödie in erster Linie oder soll zumindest Komödie sein.
Genau, also weil genau. Ich bin absolute Schreckhase und...
ja, ich auch. Also so richtigen Horrorfilm hätte ich auch nicht gucken können, das wäre gar nicht gegangen, nee. Aber... Aber es war der einzige Film, der tatsächlich so ein bisschen so in diese Halloween-Kerbe schlägt. Was anderes gibt's da eigentlich nicht. Und wie gesagt, es gäbe noch, aber das ist ja nicht verfilmt worden, es gäbe noch Sense and Sensibility and Sea Monsters, also Sinn und Sinnlichkeit und Seemonster. Das ist sozusagen der inoffizielle Nachfolger zu Pride and Prejudice and Zombies, eben auch von Graham geschrieben und Graham Smith soll aber sehr viel weniger gut sein als Pride and Prejudice and Zombies. Und ich habe mir mal den Buchtrailer dazu angeschaut und der war ja wirklich richtig, richtig grottig.
Okay.
Also da dachte ich nur so, oh mein Gott. Ja, es hatte so ein bisschen das Feeling von diesen 40er und 50er Jahren Monsterfilmen, weißt du? Mhm. Wenn dann so irgendwie so eine Gummifigur aus dem See steigt und die Leute irgendwo so ins Wasser reinzieht oder so. Also so ein bisschen fühlte sich dieser ganze Trailer an für mich. Also ja, ich weiß nicht, ob das Buch genauso ist, aber wenn das Buch so ein bisschen ist wie der Trailer, dann verstehe ich, warum die Leute sagen, ist nicht so der Hit. Wobei ich auch hier das Cover wieder großartig finde. Weil auf dem Cover du halt Sense and Sensibility-mäßig die Schwestern hast und dann eben aber so ein Seemonster mit so Tentakel im Gesicht, so ein bisschen wie in Pirates of the Caribbean, wo es ja diesen einen Piraten gibt, der diese Tentakel als Bart sozusagen aus dem Gesicht rausragen hat.
Genau.
Ja, wir können ja beide Cover ja mal mit in den Post packen.
Genau. Ja, ansonsten, wow, ich meine, es ist der einzige horrormäßige Film, den es im Jane Austen-Universum gibt, oder? Von dem ich wüsste.
Soweit ich weiß, aber das will nichts heißen. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier und da vielleicht eine Parodie gibt oder Kurzfilme oder sowas, von denen wir jetzt nichts wissen. Aber das ist das Bekannteste, was es auf jeden Fall gibt. Und wie gesagt, ja, also...
Ja, also
man muss es nicht gesehen haben, aber es ist auf jeden Fall, also wir hatten ja schon mal eine Spezialfolge zu den 2 Weihnachtsfilmen und im Vergleich dazu ist
noch ein bisschen mehr Jane Austen
besser. Also, dann guckt doch lieber Friday the 13th Zombies.
Also, ich meine, können wir mal über Filme reden, wo die Latte nicht so tief ist, dass man sagen kann, besser. Oh Gott,
ja. Lustigerweise, also ich denke, wir können hier einen Schlussstrich ziehen und können sagen, so als Endpunkt, ja, also man muss ihn nicht gesehen haben, aber viel Spaß, wenn ihr einfach nur nette Unterhaltung wollt, ohne groß viel Anspruch und ohne viel Nachdenken, dann ist das der richtige Film für euch. Und gleichzeitig ist diese Sonderfolge, die wir jetzt dazwischen geschoben haben zu Halloween, auch die erste Folge in unserem nächsten großen Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Wir sind ja durch mit unseren offiziellen Austen-Romanen und Fragmenten. Das hatten wir ja gesagt letztes Mal schon. Und jetzt ist das nächste große Thema eben von Austen inspirierte Adaptionen, Filme, Serien, Bücher tatsächlich weniger, aber vor allen Dingen Filme und Serien, über die wir reden möchten. Und da sind halt auch so ein paar Klassiker dabei, die wir uns angeschaut haben oder jetzt auch wieder anschauen werden. Sowas wie Lost in Austen, also eine Serie, die das Ganze so ein bisschen aufs Korn nimmt. Oder aber auch ganz klassisch Bridget Jones, ja, was ja auch sehr bekannt eine Austen-Adaption ist. Oder auch Clueless, was eine Emma-Adaption ist. Also das sind nur ein paar Dinge, die ich hier nenne, von denen ich mir sicher bin, die wir auf jeden Fall besprechen werden. Und ja, da gibt's eine ganze Menge modern und nicht modern inszeniert. Vor allem die meisten, denke ich, aber schon mit modernem Anstrich. Und da werden jetzt einige Folgen kommen. Und ich würde sagen, lasst euch dann doch einfach überraschen, was in Folge von Pride and Prejudice und Zombies kommt. Es kann nur besser werden.
Genau. In diesem Sinne, ihr findet uns wie immer, wir freuen uns über Kommentare. Wir haben auch letztes Mal wieder einen gekriegt für Persuasion. Danke nochmal und tau tau. Was ist tau tau? Ich sag's immer falsch, ne?
Tau tau. Ich glaube, das ist, also ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssten sie mal fragen, aber ich vermute, das ist von dem kleinen Panda-Bären aus der Zeichentrickserie, die ich als Kind gesehen habe.
Okay.
Der hieß nämlich auch Tau Tau.
Also Tau Tau hat wieder,
glaube ich,
kommentiert. Ich habe es gesehen. Ich muss es gerade noch freischalten. Dankeschön. Genau. Und ihr könnt uns kommentieren auf unserer Seite. Es ist, oh Gott, das ist mit Strich, ne?
Ja. Es ist bei-lady.de.
Wie lange habe ich das nicht mehr gemacht?
Oder per E-Mail?
Per E-Mail info@bayerlady.de.
Oder gerne auch auf Twitter bei Lady1. Da tatsächlich auch übrigens lohnt es sich, uns zu folgen, weil wir immer mal wieder alle möglichen Dinge twittern und querverweisen, ob das Hörspiele sind, die ich letztes Mal empfohlen habe, oder eben jetzt wie das Bridgerton Musical, oder aber auch tatsächlich das eine oder andere Bild aus Pride and Prejudice and Zombies. Ich habe jetzt übrigens auch sehr schön das als Nachreichen zu letztem Mal einen Artikel gefunden, den ich auch jetzt vertwittern werde, tatsächlich heute noch, über Harlequin-Romanzen aus dem New Yorker, der sehr schön zusammenfasst, was es eigentlich mit diesen Harlequin-Romanzen, von denen wir die ganze Zeit letztes Mal gesprochen haben, auf sich hat und wo dieses Genre herkommt und wo es quasi hingegangen ist, ja, weil es ein sehr beliebtes Genre in den 50ern gewesen ist. Solche Dinge werden wir da auf jeden Fall vertwittern, das könnt ihr da sehen. Und falls ihr in den Shownotes von der letzten Episode gesucht habt nach der Seite Men in Kilts, von der ich euch vorgeschwärmt hatte, ich habe sie verdammt nochmal nicht mehr gefunden. Und zwar, ich weiß noch, dass es hieß, glaube ich, meninkills.com und war eine Tumblr-Seite. Und Tumblr hat ja aber in der Zwischenzeit doch gesagt, sie machen alle Pornoseiten, also Seiten mit vermeintlichen pornografischen Inhalten, machen sie zu. Und ich vermute mal, da haben ja ganz viele dann ihre Seiten einfach gelöscht oder sind gelöscht worden. Und ich vermute, im Zuge dieser ganzen Geschichte, als Tumblr umgestellt hat, ist diese Seite meninkills.com irgendwie dem Ganzen zum Opfer gefallen, weil ich habe es, wie gesagt, leider nicht mehr gefunden. Und ihr wollt auch gar nicht wissen, was mir alles unter die Finger gekommen ist mit dem Stichwort Men in Kilts. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Pornoseiten als erste Seiten aufgetaucht sind in den Google-Ergebnissen.
Sehr schön, dann musst du dich erstmal durchwühlen.
Das war so eine Anstrengung, mich da durchzuklicken. Also, aber ja. Nichtsdestotrotz, ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Es tut mir leid, sonst hätte ich euch sie in die Shownotes gepackt. Das wollte ich gerne noch nachreichen zum letzten Mal. Aber ja. Ich bin dann sozusagen straight in meinem Research-Binge bin ich straight von Men in Kilts zu Zombies in Jane Austen gegangen. Also es war eine sehr interessante Kurve, die ich da geschlagen habe. Ja, also das noch nachgereicht zur letzten Folge.
Genau. Ja, und dann hört man sich dann das nächste Mal, würde ich sagen, dann zombiefrei.
Tschüss. Tschüss. Und schönen Halloween-Tag, Nacht, Feier, was auch immer.
Genau. Tschüss. Grüße euch. Ciao. Ciao.